Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich begrüße euch recht herzlich zur neuen Folge von Metal Minds, The Bit Unplugged, einem Podcast von Metal.de. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch durch den heutigen Pit. Ja, und ich habe natürlich heute auch wieder einen großartigen Gast. Und wen habe ich da für euch? Ich freue mich sehr, dass ich heute eine Künstlerin bei mir habe, die ja mit Power, Haltung und offenem Herzen auf den Punkt bringt, was viele von uns fühlen, aber nicht in Worte fassen können. Und sie steht für Gemeinschaft, für Sichtbarkeit, für Haltung, für jede Menge Energie und das vor allem in verdammt guten Punk-Rock-Songs. Am 9. Mai ist das neue Album Freaks von Deine Cousine erschienen und heute bei mir habe ich die Ina, aka Deine Cousine. Herzlich willkommen, Ina.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich sehr. Der Podcast hat ja diesen tollen Untertitel The Pit Unplugged. Und daher die Frage, wo hast du denn zuletzt wild getanzt?
Wo ich zuletzt wild getanzt habe? Das ist eine sehr gute Frage. Boah. Achso, nee, stimmt, gar nicht so schwierig. Letzten Samstag im Molotow.
Ah, siehst du?
Ja. Ist für gewöhnlich oft länger her als das, leider. Muss ich zugeben. Aber jetzt die letzten Wochen hatte ich wieder ein bisschen Zeit, feiern zu gehen. Oder ich habe sie mir genommen, sagen wir mal so. Im ganzen Release-Stress hatte ich das Bedürfnis, feiern zu gehen.
Ja, du sprichst da ja was an, dieser Release-Stress. Und damit ist ja sozusagen auch dieser Untertitel The Pit Unplugged, der ist ja so schön doppeldeutig, weil irgendwie dieses Musikbusiness, das ist ja auch, man könnte sagen, ein ziemlicher Pit irgendwie. Also man muss Schritt halten, man muss Tempo halten, man muss aufpassen, damit man nicht untergeht, damit man nicht hinfällt. Und wenn man dann doch mal fällt, dann wird einem auch wieder aufgeholfen. Also in den meisten Fällen.
Hoffentlich.
Genau. Aber wie ist das so für dich? Das ist jetzt, also wir nehmen jetzt den Podcast in der Woche auf, in der das neue Album herauskommt. Was bedeutet das für dich, diese Release-Woche? Wie sieht das aus?
Ja, es ist so eine Mischung aus ganz undefinierbaren Stress, den man gar nicht so richtig oder den ich gar nicht so richtig greifen kann, weil es ist jetzt gar nicht so, dass mein Tag so voll ist, so im Sinne, ich habe es gestern zu einem Freund gesagt, es ist nicht so, dass 20.000 Schrauben vor mir liegen und ich weiß, dass ich nur 1.000 am Tag schaffe und ich habe aber nur 10 Tage. So eine Art Stress ist es nicht, sondern es bleibt dieses Gefühl von, oh mein Gott, was haben wir vergessen, was habe ich noch nicht gemacht. Und ja, bei mir bleibt auf jeden Fall immer so ein Gefühl von Unzulänglichkeit, ich habe bestimmt nicht genug getan und irgendwie fällt mir in zwei Tagen bestimmt ein, ach, das haben wir ja vergessen. Das ist so ein bisschen das, was bleibt. Und am Ende natürlich eine unfassbare Aufgeregtheit, wie finden jetzt Leute im Endeffekt das ganze Album, weil es hat ja schon sehr viele Facetten und wir haben versucht, viele davon im Vorhinein schon zu zeigen und manche auch nicht. Und natürlich ist mir, als das Album fertig war, war mir von vornherein klar, manche Songs werden Leuten gefallen und manche Songs werden Menschen hassen. Und das ist ja auch gut so. In erster Linie soll es mir gefallen. Das ist immer noch der Grund, weshalb ich Musik mache. Aber klar, am Ende, wenn man kann sich das im Studio oder beim Musikmachen so gut überlegen, wie man das möchte. Am Ende des Tages, wenn es rauskommt, hofft man ja doch, dass die Leute es irgendwie genauso lieben wie man selber. Und deshalb bin ich auch ganz doll aufgeregt einfach.
Ja. Ja, das ist dieses, trifft man jetzt den Nerv der Hörenden mit, ne?
Ja, genau. Berührt man, also ich möchte Menschen berühren, auch irgendwie in jeder Facette, so in der, wo sie alleine zu Hause sitzen und sich einsam fühlen, aber auch in der, wo sie mit ihren Freunden und Freundinnen irgendwie unterwegs sind und einen geilen Abend haben wollen. Und das ist für mich, hat gute Künstlerinnen und gute Künstler immer ausgemacht, dass die mich in jeder Lebenslage begleitet haben und nicht nur in den guten oder in den schlechten Zeiten.
Mhm. Also ich muss sagen, also ich habe in die Songs ja jetzt schon reingehört, ich habe es mir ein paar Mal angehört schon, die Platte. Und ich finde, dass sozusagen da ganz, also wie du es schon gesagt hast, da sind so viele Facetten dabei. Auf der einen Seite klingt das für mich so nach Zusammenhalt, so nach Gang, wir sind eine Gang, also ne, wir schaffen das gemeinsam, aber irgendwie auch so nach Abrechnung mit dem System, vielleicht auch mit Rollenbildern, mit Anspruchshaltungen und vielleicht auch mit der Liebe. Und am Ende ist ja so eine Platte auch immer so ein kleines Zeitzeugnis, ne, was uns als Gesellschaft umtreibt oder vielleicht auch was dich als Künstlerin in der Zeit der Entstehung umgetrieben hat. Und daher so, wie ist das denn? Was hat euch oder vor allem dich bewegt in dieser Entstehungszeit?
Also auf jeden Fall, wie du schon festgestellt hast, findet da auch, was auf den Alben davor, glaube ich, nicht so stattgefunden hat, so eine Abgrenzung statt. So. Früher war es viel mehr verbindend und noch viel mehr nur das positive Gefühl von von der Musik und von Gemeinschaft einzufangen. Und dieser Prozess hat schon ein bisschen mit sich gebracht, dass ich das erste Mal auch so Abgrenzung zu Menschen und Emotionen für mich halten wollte. Weil es so ein, zum Beispiel so ein Disclaimer, diese ganzen Erwartungshaltungen, die Fans oder auch Hörende der Musik halt so an einen haben, einfach mal kurz aufzuräumen, zu sagen, nee, Leute, das funktioniert so nicht. Also ich kann nicht, weil es ist halt einfach, ne, irgendwas passiert und den einen ist man zu laut, den anderen ist man zu leise zum gewissen Thema. Und irgendwo dazwischen liegen meine Emotionen zu sowas, die vielleicht heißen können, ich habe es gerade gar nicht mitbekommen, weil ich einen richtig guten Tag an der Ostsee hatte, ohne Handy. Oder die heißen können, ich bin so schockiert, dass ich gar kein ganz dazu sagen kann oder möchte. Oder ich kann nicht anders, als mich gerade zu äußern. Und ich hatte da ein bisschen so das Gefühl von, ja, die Leute wissen doch, wie ich drauf bin. Und da ist mir aufgefallen, nee, die wissen das anscheinend gar nicht. Für manche ist es überraschend, dass man sich plötzlich feministisch äußert oder politisch, weil sie das in früheren Songs nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten oder gar nicht die Songs von mir kennen oder gewisse Statements nicht mitbekommen haben. Und dann hatte ich einfach so das Bedürfnis, mal kurz zu erklären, so, das ist mein Status aktuell, deine Cousine 2025 hier. Ich bin für folgende Dinge habe ich mich noch nicht interessiert. Vielleicht ist das eine Schwäche von mir, vielleicht ist das naiv, kann sein. Aber das ist meine aktuelle Gebrauchsanweisung für meinen Richtungskompass. Und wer damit nicht so einverstanden ist, kann sich das ja gut überlegen, ob er meine Musik weiter hören möchte. Aber dafür werde ich mich jetzt nicht mehr rechtfertigen. In die gute sowie auch in die schlechte Richtung. Also ich finde, wir alle brauchen ja auch Geduld und Energie und keiner weiß, was im Leben von anderen Menschen gerade mal los ist, sich vielleicht nicht zu einem politischen Thema zu äußern, weil, keine Ahnung, man gerade die Mutter beerdigt hat oder weiß ich auch nicht. So, da gibt es ja 1000 Gründe für. Und da ist dann dieses Internet schon heutzutage ein echt wilder Platz für Dinge, die passieren. Und auch, ja, keine Ahnung, auch politische Anfeindungen von der einen oder anderen Seite. So, das sind alles so Sachen, gegen die ich mich die letzten Jahre mehr wappnen musste, als ich es als Privatperson gemusst hätte, glaube ich zumindest. Vielleicht stimmt das nicht, weil vielleicht haben sich die Zeiten einfach so verändert, dass wir es alle müssen. Und das ist alles so ein Umgang damit auch. Das ist da zum Beispiel sehr neu und hat mich sehr umtrieben. Und ja, aber auf der anderen Seite auch so ein Thema wie zweite Chance. Das ist mir auch sehr, sehr nahe gewesen die ganze Zeit. Ne? Ich mache so viele Fehler auf diesem Weg und ich habe davor so viele Fehler in meinem Leben schon gemacht. Und wie gehen wir damit eigentlich heutzutage um? Und und dann auch die Frage, wem habe ich eigentlich schon in meinem Leben eine zweite Chance gegeben? Und war das genug? Oder muss ich Menschen noch mehr verzeihen können und so? Weil das einfach das Wesen von Menschlichkeit ist, wahrscheinlich am Ende des Tages.
Ja, also du sprichst da so ganz viele, ganz wahre Sachen an. Also zumindest die sozusagen für mich festgestellt habe, dass sie wahr sind. Also ich glaube auch, dass
die Wahrheit gibt es ja nicht mehr.
Genau. Also irgendwie hat ja jeder seine eigene Wahrheit und aber was ja auch, wir sind ja alle in ganz verschiedene Dinge einfach eingebunden. Und gerade auch dieses Internet, was da stattfindet, ne, wir teilen so viel über das Internet, aber wer guckt sich das eigentlich überhaupt an, ne? Also viele sind ja auch der Meinung, dadurch, dass sie das jetzt, keine Ahnung, in irgendeiner Story gepostet haben oder einen Beitrag dazu gemacht haben, ich habe das doch das und das gemacht, ne? Und warum weißt du das denn nicht? Und das ist also eine wahnsinnige Herausforderung irgendwie.
Ich erlebe es ganz oft, dass Freunde mir, wenn ich sie treffe, etwas erzählen, als ob sie mir es schon erzählt haben, weil sie haben es ja auf Instagram geteilt. Und deshalb musste ich ja so, ja, ich war ja da und da. Und dann, ach so, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, ich habe das ja geteilt. Und dann gingen die so immer davon aus, man es schon wissen müsste. Und mir geht es ja teilweise genauso, dass ich immer denke, alle meine Freunde und meine Familie müssten wissen, was bei deiner Cousine abgeht. Und das ist ganz oft gar nicht der Fall.
Ja, was ja natürlich schade ist, ne? Aber
ist auch sehr gesund, dass sie mich nicht danach bewerten, wie viel Stress ich ihrer Meinung nach außen im Internet gerade hatte oder nicht, weil das ist ja auch, hat ja oft nichts mit der Realität zu tun. Also manche Dinge sehen ja leichter aus da draußen, als sie es vielleicht für mich in dem Fall sind. Deshalb bin ich schon ganz froh, wenn sie mich auch einfach fragen, wie geht's dir?
Ja, absolut. Und ich glaube, da müssen wir auch wieder mehr hinkommen, dass wir ehrlich miteinander reden und eben die anderen fragen, hey, wie geht's dir, was hast du gemacht? Und nicht so eine, ich sag's mal, Statusabfrage, was ja jetzt auch wieder doppeldeutig ist. Aber was ja auch ein spannender Titel ist in dem Zusammenhang, ist ja Freaks, weil zum einen kann man das ja abwertend sagen, ne? Die Freaks, was die schon wieder gemacht haben. Und auf der anderen Seite ist es ja, bezeichnet man sich vielleicht auch selbst manchmal als Freak oder seine besten Freunde, ja, wir sind schon ganz schöne Freaks. Also es ist sehr schön doppeldeutig, finde ich. Und das wird auch in der Musik kommen, dass so doppeldeutig auch wird es transportiert für mich. Aber wie seid ihr auf diesen Titel gekommen, Freaks? Und für was steht der?
Also Freaks steht für mich persönlich für all das, was du gerade schon gesagt hast. Es ist einerseits eine Beleidigung, die ich zu hören bekommen habe, die ich mir aber in dem Fall gar nicht so richtig anziehe, weil es für mich etwas Positives ist. Und ich glaube, deshalb ist es halt das Schöne, wenn sich überall da, also Freaks ist ja, wenn man jetzt einfach mal ins Internet eingeben würde, was es ist, dann ist eine urpositive, ein urpositiver Begriff, der sagt, jemand hat sich krass in etwas reingearbeitet und ist total nerdy in irgendeinem Thema und hat dafür eine große Liebe und eine Geduld und, ne? Und das ist halt vielleicht einfach genau der Punkt, ich sage, ja, ist total lustig, dass Menschen das als was Negatives betrachten, dass wir so krasse Freaks sind, aber wir verändern damit halt viel, viel mehr als die Leute, die irgendwie sich halt nicht in irgendein Thema krass reinarbeiten und sich für irgendwas brennen. Und das ist genau deshalb benutze ich es ja auch. Also es gab schon auf dem ersten Album das Wort, ne? Das ist natürlich gerade in diesem Punkrock-Bereich und so, ist das etwas, womit sich, glaube ich, viele identifizieren können. Und auf diesem Album habe ich es ganz bewusst in allen Varianten, die ich dafür übrig habe, benutzt. Also ja, nenn mich ein Freak, so, nenn mich eine Schlampe, ist mir ganz egal, so, ich gehe hier oben, hauptsächlich raus und am Ende des Tages auch in dem Titeltrack halt so, ja, wir sind halt zwei abgefuckte Freaks, so wunderschön special, wie sich das irgendwie kein Bilderbuch schöner ausmalen kann. Und ich kann es ja selber von mir aus sagen, natürlich sind die größten Freaks in meinem Umfeld, sind die Menschen, die mich am allermeisten inspirieren, die Menschen, die die Welt am nötigsten braucht, aber es sind auch die Menschen, die mich zum Weißglut treiben. Und genau das Gleiche gilt für mich, glaube ich, auch. Und das ist das schöne Ambivalent in diesem Titel. Aber ich weiß, dass ich eins in meinem Leben selten brauche. Das sind die, die gar keine Anteile an Freak-Sein in sich tragen.
Ja, dieses, du beschreibst es so schön, dieses Feuer, ne? Dieses Feuer, sich
ja
einer Sache hinzugeben, das Leben fühlen zu wollen, da was zu entdecken, die Neugier zu haben. Das ist was unglaublich Schönes, ja. Aber du hast auch gerade ein anderes Thema schon mit aufgegriffen, und zwar die Menschen, die dich umgeben, ne? Also das ist ja ein Disclaimer, greifst du das auf, so, da geht es so ein bisschen auch um Zusammenhalt, aber auch um dieses, ich will mich nicht verbiegen, ne? Oder ich muss mich nicht verbiegen. Das sagen wir es eher so, keiner muss sich verbiegen. Und der Song hat mich auf eine Frage gebracht, nämlich wie wichtig dir die Zusammenarbeit mit anderen Menschen ist, mit denen du sozusagen, wie du es gerade gesagt hast, die dich völlig, also die dich inspirieren, aber eben auch zur Weißglut bringen. Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit anderen Menschen für deine Musik?
Extrem wichtig, weil ich würde alleine gar nichts auf die Reihe kriegen. Also ich glaube, das gilt für fast alle Personen auf dieser Welt bei fast jedem Thema. Aber wenn man natürlich auch so ein ADHS-getriebenes Alpha-Kind ist wie ich, dann kommt man natürlich auch ganz oft in den Modus, ja, dann mache ich es halt alleine, weil man irgendwie schnell oft ungeduldig ist und überheblich auch manchmal in dem, was man so an sich selber zuschreibt. Und ich glaube, da dieses Wechselspiel zu behalten, respektvoll mit Leuten umzugehen und trotzdem irgendwie seinen eigenen Ideen Kraft zu verleihen, indem man da halt nachtritt und so, das ist extrem wichtig und das ist schwierig in der Balance zu halten. Aber ich weiß halt, dass ich ohne die ganzen Menschen um mich herum nichts wäre. Auch wenn ich genauso weiß, dass ich ganz oft, wenn sie dann irgendwas nicht so machen, wie ich mir das gedacht habe oder meine Gedanken überraschenderweise nicht lesen können gerade, dass ich dann ganz schnell in so eine Haltung von, dann mach ich es halt alleine. Und dann mach ich es einen Tag alleine und stell fest, das funktioniert ja gar nicht. Ich bin auch, glaube ich, ein Mensch, der einfach generell Austausch braucht. Selbst um die Problemlösung selber zu finden, brauche ich Austausch und Meinung. Und ich finde, man redet ja heutzutage auch immer viel über KI und was für einen Impact das so hat. Und ich unterhalte mich auch manchmal mit KI über Problemstellungen so, oder über Themen und gucke, was da so rauskommt. Und ehrlich gesagt fällt mir da auf, dass es halt immer nur ein Spiegel meiner selbst ist. Und wenn was mir da extrem fehlt, ist natürlich gerade bei Kreativthemen, über die man mit anderen Leuten diskutiert, KI widerspricht mir nicht. Weil es ist keine Technik. Es ist nichts, wo man sagen kann, nein, du hast Unrecht, 3 mal 3 ist 9. So, es ist halt es sind alles Gefühle und Emotionen und Mutmaßungen. Und KI würde, hat in keinem dieser Fälle hat es mir gesagt, nee, sehe ich komplett anders. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee. Oder das ist ein richtig gutes Lied. Du liegst falsch. Das Lied ist richtig gut. Du hast das noch nicht verstanden, und du hast, aber du hast es ein richtig gutes Lied. Und deshalb glaube ich, dass am Ende des Tages niemand ohne diesen Austausch zustande kommt. Und es gibt nichts Schöneres, als im Studio zu sitzen und sich darüber zu unterhalten, ob jetzt das eine Lied oder das andere Lied auf eine Platte kommt, und Menschen emotional, also wirklich quasi mit Wut und so Leidenschaft diskutierend für einen Song zu kämpfen, den eine andere Person gerade nicht sieht, das wird eine KI ja nicht mit dir machen. Und das Schöne ist, mal liegt die eine Person falsch und mal liegt die andere Person falsch. So, und richtig. Und das macht es ja sehr spannend. Sozusagen, okay, dieses Lied habe ich gehasst. Ich hatte es zwar geschrieben, aber 2 Monate später, als es darum ging, es rauszubringen, habe ich es gehasst. Ich wollte es nicht veröffentlichen. Und jetzt lieben es ganz viele Menschen. So, und ich liebe es auch wieder. So, und was auch immer meine Unsicherheiten oder Beweggründe damals mit dem Song waren, weiß ich jetzt ja sowieso auch schon nicht mehr. Und ein anderes Lied hat der Produzent gehasst und hat gesagt, das wird niemanden interessieren, das will keiner hören, das ist ganz schrecklich. So. Und das lieben dann Menschen. Oder auch, nee, irgendwer hat recht behalten und das ist ein totaler Rohrkrepierer. Also gibt's ja auch. Ich meine, bei mir ist die Quote jetzt einfach in dem Sinne noch nicht so krass lange nachvollziehbar, weil es erst 2 Alben gibt und das dritte erst kommt. Aber selbst in dieser kurzen Spanne kann man einfach sagen, wir lagen falsch. So. Und wir lagen auch ganz schön richtig. Und in beide Richtungen. Wir lagen falsch bei Liedern, von denen wir dachten, das muss ja auf dem Festival total super funktionieren. Und das müssen die Leute total feiern. Da sind alle am Dröhlen und Ekstase. Da lagen wir genauso falsch wie bei, ja, das wird niemand interessieren. So. Und in besten Fällen hält sich das irgendwo die Waage, und das macht diesen ganzen Kreativprozess ja auch so spannend. Weil es sind Emotionen. Es ist halt keine Technik. Und ich komme ja eigentlich aus dem technischen Bereich, und manchmal will ein Teil von mir das gerne in Schubladen stecken können und sagen will, okay, da muss ich jetzt lang gehen, damit das passiert und da. Und es macht mich wahnsinnig, aber es hält auch mich genauso in diesem Modus von, ich will es weiter probieren und hier nochmal kämpfen und so. Dass es halt nicht geht. Dass es einfach Emotionen sind und du keine Ahnung hast, wie das bei der breiten Masse oder bei zeigst 10 Leuten Lied. Und du hast keine Ahnung, ob das eine aussagekräftige Emotion ist für, ich zeige 100 Leuten ein Lied. Weiß man nicht.
Genau, das weiß man nicht, aber das ist das Schöne, was du halt auch beschreibst, dieses Ausprobieren und auch dieses Fehler machen, ne? Also einfach zu sagen, wir probieren das jetzt, und wenn es eben nicht funktioniert, dann ist das so, dann lernen wir da irgendwas draus. Also das ist ja auch was, wo man dran wächst, und da muss man ja auch mutig dafür sein. Und dass das halt eine ganz wichtige Sache in dem kreativen Prozess ist, dieses, ich bin mutig und probiere das mal aus.
Nein, ich würde nur weitergehen. Mut ist das Allerwichtigste im Leben. Allerwichtigste. Mhm. Weil ohne Mut bleiben dir so viele Chancen und Erlebnisse und Erfahrungen verwehrt. Und Angst ist das Schlimmste. Auch wenn es natürlich einen kleinen Schutzfaktor hat, eine Angst, der manchmal gut ist, aber am Ende des Tages ist Ehrfurcht, würde ich sagen, ist was Gutes. Ich habe Ehrfurcht vor dieser Situation, ich habe Respekt vor der Situation. Deshalb gehe ich nicht über diese Bahnschiene, obwohl der Zug schon gerade am Anreisen ist, weil ich glaube, ich schaffe das nicht. Aber Angst ist das Falsche und Mut ist immer das Richtige. Weil es passiert immer was Neues draus. Egal, ob du auf die Fresse fällst oder es gut geht. Ohne Mut passiert gar nichts im Leben.
Das stimmt. Da gebe ich dir recht. aber auch das, was du zu KI gesagt hattest, ne? Also auf der einen Seite ist natürlich, wir brauchen ja, also wir sind soziale Wesen, und deshalb brauchen wir einen Austausch. Und KI kann das einfach nicht abfangen, aus verschiedenen Gründen. Auf der anderen Seite kann man halt schon verschiedene Dinge ausprobieren, so als Sparring-Partner einfach, ne? Um eben einen Schritt weiter zu kommen. Aber so richtig funktioniert es halt irgendwie nicht. Also wenn man, also all diese, wie du das halt gerade gesagt hast, ne, all diese Dinge, all diese Prozesse, die Emotionen brauchen, ich glaube, dafür funktioniert das einfach nicht, weil ja sozusagen dann auch KI...
Es kommt sehr stark auf den Bereich an, ja.
Genau.
Auf jeden Fall.
Und KI gibt ja auch immer nur das wieder, was sozusagen am nächstliegenden wäre. Also so eine KI kann ja sozusagen keine komplett neue Sache erfinden, sondern nur das, was sozusagen am naheliegendsten ist, kommt dann daraus. Also Und für Menschen, die gerne um die Ecke denken, ist das einfach nichts.
Naja, im Prinzip kann sich, es gibt ja auch genug Gesellschaftsformen, wo Menschen sich ihre eigene KI im Prinzip gebaut haben, weil wir sind alle Menschen, die gerne Bestätigung suchen. Und wenn du dich irgendwann nicht mehr mit den Menschen umgibst, die anderer Meinung sind und die auch mal Kontra geben, dann bist du in demselben Modus wie KI. Dann bist du irgendwann in so einem repetitiven System von ja, 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 also das übliche, ne, das übliche. Erfolgreiche Menschen, die nur nach Ja-Sager um sich scheren. Das ist ja etwas ein Vorurteil, was man, sag mal, oft hört. So, das ist natürlich auch ganz oft dem System geschuldet, dass bei Menschen Macht meistens Geld zu verdienen ist und deshalb Menschen Ja sagen, damit sie Teil des Systems sind. Aber das ist im Prinzip dasselbe. So, und die Frage ist, wird es spannend, wenn du auch Menschen in deinem Leben zulässt, die sagen, sehe ich anders. Würde ich anders, also sehe ich komplett anders? Nein. Und da streite ich jetzt auch mit dir drüber. Und ich verstehe schon, dass das sehr viel Energie kostet. Das kostet auch mich manchmal extrem viel Energie. Und natürlich braucht man alle paar Tage mal die Freundin oder den Kumpel, den man anruft, und der einfach sagt, oh, ich verstehe dich so gut, ja, sehe ich ganz genauso.
Genau, genau. Das braucht man auf jeden Fall auch, ne? Also so dieses, diese Geborgenheit einfach. So, du bist hier sicher und du kannst hier so sein, wie du bist. Und wenn es dir jetzt gerade scheiße geht und alles scheiße ist, dann ist das jetzt einfach so und es ist okay.
Ja, sich verstanden fühlen, klar.
Ja.
Das ist, glaube ich, eins der Urbedürfnisse, die wir am allermeisten befriedigt sehen wollen, ja.
Ja, genau. Aber wie ist das? Also wir haben jetzt so ein bisschen den kreativen Prozess so angeschnitten. Wir hatten das gerade, zwei Alben sind schon vor Freaks herausgekommen. Einmal Attacke 2019 und Ich bleib nicht hier 2022. Zwei Alben gibt es, das ist jetzt das dritte Album. Hat sich deine Herangehensweise an die Produktion, an den kreativen Prozess verändert in dieser Zeit? Was ist vielleicht anders als bisher?
Ich würde sagen, lustigerweise irgendwie nein. Also natürlich kann man jetzt tausend Sachen finden, die sich verändert haben. Menschen haben sich verändert. Die Person, mit der ich viel fürs erste Album geschrieben habe, mit der schreibe ich aus gar keine wichtigen Gründe so, ne? Aber irgendwie hat es sich einfach nicht mehr ergeben. So, die Wege sind ein bisschen auseinandergegangen. Mit der schreibe ich es nicht mehr. Dafür haben andere Menschen diesen Platz so ein bisschen eingenommen. Aber das Grundlegende, wie Sachen entstehen und woher sie kommen, das hat sich eigentlich nicht verändert. Die Produktivität hat sich verändert. Die Qualität hat sich, glaube ich, verändert an manchen Punkten. Wobei, wenn du jetzt Fans erster Stunde fragst, würde man auch sagen, nee, Gott, das erste Album ist das Beste und der Rest ist alles Crap. Die Leute gibt es ja auch immer so. Was sich verändert hat für mich, ist, dass ich kann besser kommunizieren, was ich möchte. Und dadurch, dass ich ja Autodidaktin bin, fällt es mir manchmal in gewohnten Teams zu arbeiten, fällt es mir wesentlich leichter. Da ist es kein Kampf sozusagen. Nee, das meine ich nicht. Sondern die wissen schon ein bisschen mehr, wo ich hin will. Das birgt natürlich auch genau das Risiko, dass dann Sachen repetitiv sind, weil sie sagen, ja, das mochte sie ja immer ganz gerne, ich benutze jetzt hier mal den Sinti und dann weiß ich, dann fühlt sie sich schon wie in so eine warme Decke eingelegt und dann ist alles gut. So. Und das stimmt natürlich auch und das öffnet dann vielleicht den Horizont an manchen Stellen nicht mehr so gut. Das ist aber auch etwas, was man dann danach wieder hinterfragen kann. Also das ist ja, das Schöne ist erstmal, dass das Grundgefühl ist, ich möchte Musik machen und umso mehr ich verstehe, wie ich mich kommunizieren kann, umso mehr wird die Musik so, wie ich sie haben will. Und hätte ich beim ersten Album musste ich noch ganz, ganz viel mit dem Produzenten und auch mit Menschen, die das eingespielt haben. Und so. Also da ist so viel Reibungsverlust gewesen auf dem Weg. Ich sage, nein, das meine ich nicht. Und so, das startet wie bei dem Song. Und weil ich habe so viel Musik in mir und so viel gehört in meinem Leben, dass ich dann den Akkord zum Beispiel im Kopf habe, aber ich würde ihn nicht finden auf dem Klavier oder so. Ja, dann ist das ein ganz, da gewöhnt man sich dann halt so ein paar Sachen an. Das geht halt einfach viel schneller mittlerweile, weil dann spielt jemand die fünf Akkorde vor, die in Frage kommen und wenn es dann keiner von denen ist, dann kann man nochmal Umkehrungen ausprobieren, aber so. Und dann ist man so, ja, den Ton will ich oben haben, so. Und das kann man halt irgendwie schon besser funktionieren. Aber die meisten Menschen interessiert ja, ja, kommt jetzt erst die Musik oder erst der Text oder so. Also so, was für Menschen anscheinend eine unfassbar spannende Frage ist, was ich die langweiligste Frage auf dem Planeten finde, weil ich überhaupt nicht weiß, was für einen Schluss man daraus zieht. Und die Antwort wäre ja auch in meinem Fall einfach mal so. Weil mal hat man eine musikalische Idee und einen musikalischen Wunsch, sich auszudrücken zuerst, dass ich auf einem Konzert stehe und sage, verdammte Hacke, was spielen die denn da? Das ist ja unfassbar gut. In dem Tempo haben wir doch überhaupt kein Lied. Und dann bin ich mit meinem Flo, meinem Gitarristen da und sage, sag mal, guck mal, wie die da alle tanzen. In dem Tempo. Haben wir irgendein Lied in dem Tempo? Und er sagte, nee, ehrlich gesagt nicht. Ja, sorry. Also, Riesenfehler unsererseits. Sehe ich ja jetzt schon. So, ist ja. Und dann steckt die Emotion viel mehr da drin, zu sagen, ich will, dass Menschen vor meiner Bühne so tanzen und ich will, dass das da passiert, energiemäßig. Als bei einem anderen Lied, wo ich sage, ey, ich habe hier eine Zeile und die ist mir total wichtig und das Thema des Songs ist das und das und hier ist schon die erste Strophe geschrieben und wollen wir uns da mal Musik zu überlegen. Und manchmal kommt das zusammen und wird trotzdem noch 10-mal verändert, weil es sich am Ende dann noch nicht so richtig anfühlte in der Version, in der es war. So, also zum Beispiel Zweite Chance war eines der Lieder, die, glaube ich, am meisten umgebaut haben. So, und es ist immer irgendwie die Kernessenz von diesem Lied geblieben und trotzdem hat es nie gepasst. Es war irgendwas, stimmte immer noch nicht. Es war so, na, das klingt mir jetzt zu altbacken, das ist so doll, so, ah, und das ist dies und da kommt der Gesang nicht genug durch und so. Und da so die Grundemotion zu finden, wie das Lied dann, wo wir dann endlich gehört haben, alle so also weggefahren sind und dann der Produzent und Flo es mitgeschrieben hat und ich so unabhängig voneinander irgendwie in Zügen oder Autos saß und gesagt habe, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es, ich habe es gerade 10-mal gehört, jetzt werde ich auf dem Weg bis zum Ende dieses Liedes nicht losgelassen, weil ich glaube, darum geht es mir ganz oft, so dieses, ich werde irgendwann, wenn ich losgelassen werde in dem Lied, dann ist es, dann kann das 1000 Ursachen haben. Es kann sein, dass die Musik gerade mich nicht berührt. Es kann sein, dass an der Stelle der Text noch nicht der richtige ist. Und das ist damals wie heute ein großer Kampf rauszufinden, woran es denn dann liegt. Weil das ist manchmal gar nicht so offensichtlich. Für mich zumindest. Das mag anderen Künstlern ganz anders gehen. Aber ja, mir geht das so.
Es ist total spannend, was du gerade erzählt hast. Also wir hatten es ja vor uns, dass ich hier an der TU Chemnitz bin. Und in meiner Doktorarbeit befasse ich mich mit dem Thema Teamkreativität in Innovationsteams und habe mir dazu auch, also habe sozusagen mit ganz vielen Musikern auch über das Thema Musikproduktion und Songwriting gesprochen. Und irgendwann kam auch dieses Thema auf mit dem, ist zuerst der Text da oder zuerst die Musik? Und das ist so eine Frage, die ich mir nie gestellt habe, also die ich mir persönlich nie gestellt habe. Und irgendjemand von meinem Lehrstuhl oder mit dem ich mich ausgetauscht habe, der hat dieses Thema dann da so reingebracht. Und als ich mich dann sozusagen weiter durch die Daten gegangen bin, dann hatte ich mal noch einen Workshop in Mannheim an der Popakademie. Und da ist es dann so deutlich geworden, dass viele sozusagen mit einer Vision starten. Und das muss kein Text sein, das muss auch keine Musik sein, sondern das ist eine Vision, das ist ein Gefühl, ne? Was man eben erzeugen
möchte.
Ja, das
trifft sehr gut.
Ne? Und das fand ich total spannend, weil, wie du das eben sagst, das macht es total obsolet, ob das jetzt mit Text losgeht oder mit Musik losgeht.
Genau, ich finde, das trifft sehr gut. Es ist eine Vision beziehungsweise eine Emotion.
Ja.
Kann beides sein, ja.
Genau, und dann gehst du halt so oft.
Meistens der Ursprung ist.
Genau, und wie du das auch so schön gesagt hast, also es gibt ja auch ganz viele Songs, also oder beziehungsweise halt Demos, die dann einfach auch jahrelang rumliegen, weil es einfach nicht das wird, was man sich vorstellt. Und wie oft so ein Ding umgebaut werden kann, ich glaube, das kann sich kein Mensch, der sozusagen nicht mit Musikproduktion in Berührung gekommen ist, vorstellen, wie sehr man das auseinandernehmen kann und neu zusammensetzen kann. Also es ist Wahnsinn. Also mich fasziniert das, diese Vielfalt, wie man Musik auch bearbeiten kann einfach.
Naja, vielleicht können sich Menschen vorstellen, wenn man auf sowas wie Samples im Hip-Hop-Bereich eingeht und sagt, naja, es gab auch einfach super viele Lieder, die wurden gesampelt und wurden erst oder gecovert und wurden erst dann erfolgreich. Und ich glaube, natürlich in manchen Fällen hat es mit Marketing oder der Größe des Künstlers oder der Künstlerin drin zu tun gehabt. Aber ganz oft hat es auch einfach damit zu tun gehabt, dass dieses Lied dann eine bessere Emotion für die Zeit, in der es rauskam, vermittelt hat. Das, würde ich sagen, trifft in den meisten Fällen. Oder auch sogar, ey, richtig gute Lieder waren nicht kaputt zu kriegen und haben in der Zeit funktioniert und haben dann später wieder funktioniert und haben auch im dritten Remix funktioniert, weil es unfassbar gute Lieder sind.
Ja.
Das und weil diese Emotion so präsent in dem Kern des Liedes vorhanden ist, dass du die nicht kaputt kriegst. Also man sagt ja nicht ohne Grund, ein richtig gutes Lied kannst du auf einer Akustikgitarre mit 3 Akkorden spielen und es wird Menschen berühren. So. Und das kann dann der Text sein oder die Melodie oder die Art des Gesangs. Aber ja, es ist immer am Ende des Tages auf irgendeine dieser Sachen zurückzubrechen, runterzubrechen.
Ja. Und am Ende ist es halt auch so, dass sozusagen ja jeder Rezipient auf seine eigene Art und Weise dem Lied einen Sinn gibt, ne? Also und davon berührt wird oder eben nicht. Also je nachdem, wie lebensweltlich der Song einen eben abholt. Also
total. Also ich habe auch Freunde, die finden manche Lieder vom Album so scheiße, dass sie eine Woche nicht mit mir geredet haben, weil sie sich irgendwie persönlich angegriffen gefühlt haben. Wo ich auch sage, das verstehe ich jetzt gerade gar nicht.
Ja.
Aber also, und das ist ja das Schöne, dass Kunst also solche Emotionen hervorruft in jede Richtung.
So. Ja, das ist toll, was Kunst wirklich kann. Also das treibt mich zu meiner nächsten Frage vorwärts. Also ich mag an deiner Musik, dass sie nicht nur Herz und Hirn hat, sondern dass sie auch echt energetisch ist und vor allem kein Song leer daherkommt. Also das ist wirklich, es löst immer irgendwas
das
raus.
Das ist ein schöner Satz. Vielen lieben Dank. Da freue ich mich sehr drüber.
Und ich würde dich daher gerne fragen oder eine Frage in die Richtung formulieren, wie wichtig dir die Verbindung von gesellschaftlicher Haltung und Musik ist. Weil sozusagen diese Haltung, also diese Attitüde, die ja ein Punkrock irgendwo immer hat oder haben sollte, die kommt ja wirklich überall mit durch.
Ja, lustig, wenn du Leute fragen würdest, würden die, also andere Menschen würden wahrscheinlich sagen, kam auf den ersten zwei Alben gar nicht genug durch, obwohl der meistgehörteste Song auf dem ersten Album ein, ich sag mal, recht feministischer Song ist, ohne dass ich mich je Feministin nennen würde. So. Und das muss ich immer kurz erklären, weil das ist, glaube ich, für Menschen, das ist mir in einem ZDF-Interview leider nicht so gut gelungen, da habe ich das gesagt und dann nicht aufgeklärt. Ich meine damit, dass für mich Feministin sein wirklich, dafür würde mir für mich viel mehr dazugehören, als ich es tue. So, dafür würde, so natürlich ist dieser Satz schön, we all should be feminists, auf jeden Fall. Wir sollten alle für so Sachen einstehen und kämpfen. Aber ich hätte den Anspruch an mich, viel offensiver zu kämpfen und viel mehr auf Demos und Panels und viel mehr auf das Thema aufmerksam zu machen, als ich es mache, um mir so einen Begriff anzueignen. So, das nur kurz dazu. Mhm. Und ich habe, glaube ich, nie gedacht, oh, das muss man jetzt machen, um, also nicht offensichtlich, dass es mir bewusst war, um jetzt irgendwie, ich muss jetzt das politisch linke Lied machen, damit, jetzt hier ist das Lied gegen Nazis, weil jetzt haben sich super, ich weiß aber, beim ersten Album hat jemand gesagt, ja, warum ist denn da kein Lied gegen Nazis drauf, deinem Album? Es war richtig so eine vorwurfsvolle Frage im Interview. Und ich war damals nicht schlagfertig genug zu fragen, ey, warum ist denn auf den ganzen anderen Bands, also warum ist denn auf dem Ärzte, Toten Hosen, Donuts, warum sind da keine feministischen Lieder drauf? Was ist das für eine absurde Frage? Mhm. So, mich zu fragen, warum da jetzt kein Lied gegen Nazis drauf ist. Ey, dann sortiere mich doch einfach nicht in die linke Bubble ein und dann ist schon wieder okay. So, ist mir dann in dem Moment auch erstmal egal, weil das ja nur ein Stempel ist, den du mir jetzt gerade geben möchtest. So. Ich habe ehrlich gesagt diese ganzen politischen oder gesellschaftlichen Themen, die auf den Alben dann so vorhanden sind, die sind eher so aus einer, ehrlich gesagt, total egoistischen Perspektive entstanden von, ich will ein Lied schreiben, indem ich das sage, was ich jetzt gerade denke. Und wenn das noch 10 andere denken, ist super. Ich schreibe eine Emotion auf, die mich beschäftigt, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend. So. Ich schreibe etwas auf. So. Also, das ist natürlich nicht schön zu sagen, es ist egoistisch, aber im Endeffekt ist es nichts anderes. Ich mache das nicht, um zu sagen, oh mein Gott, jetzt verändere ich damit die Welt, indem ich jetzt nochmal ein Lied über das und das Thema schreibe. Das glaube ich nicht. Ich freue mich total, wenn ich damit Menschen erreiche und damit Menschen zum Nachdenken anrege. Und natürlich ist das der Beweggrund, dass ich sage, das kann doch nicht sein, dass ihr das alle nicht seht. Das ist doch bescheuert. Das müsst ihr doch checken, dass das so nicht funktioniert oder dass das und das irgendwie absurd ist. Aber der Grundimpuls ist ehrlich gesagt erstmal nur, Kunst zu machen und eine Emotion loszuwerden, die mir auf der Seele brennt. So. Und deshalb gibt es vielleicht nicht den krassen Nazi-Song, weil wenn ich das Bedürfnis habe, dann singe ich Schrei nach Liebe, weil ein besseres Lied kriege ich nicht hin. So. Ich hatte aber bei einem Lied wie Raus an dich, was jetzt zwischen den beiden Alben ja zum Beispiel rauskam, da hatte ich das Gefühl, das kann ich jetzt, da kann ich einen neuen Beitrag zu leisten, der mich nicht langweilt. So, weil ein Lied, so wichtig diese Lieder heutzutage auch sind, sie zu verbreiten und diese Nachricht zu verbreiten und so, auf jeden Fall, nicht falsch verstehen bitte. Aber ich habe bisher noch keinen Ansatz gefunden, da schlau meinen Senf zuzugeben, dass ich nicht denke, das hat mit Kunst und Musik jetzt gerade nichts mehr zu tun. Das ist nur noch Preaching to the Choir. Ich möchte kurz feststellen, damit sich bloß keiner in die falsche Richtung einsortiert. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich biete genug andere, andere Aussagen oder Handlungen, um klar zu definieren. Ich habe was gegen Nazis, auf jeden Fall, um jetzt zwingend dafür ein Lied zu schreiben, was am Ende des Tages nicht kein gutes Lied sein wird, gerade. Also, ne, ist noch nicht so, dass ich das noch nicht probiert habe, aber aktuell haben wir dann immer gesagt, würde nur auf dem Album landen, damit man irgendwen erzählt, ja, und falls du es, damit du es auch erst einmal bestätigt hast, ja, ich habe auch was gegen Nazis und gegen die AfD. Und das ist albern. So, also diesen Disclaimer, das war dann so ein Fun-Projekt, so ein bisschen zu sagen, jetzt haut man es mal alles raus, so, damit es auch Menschen klar ist, die ist so, ne, jetzt sage ich auch alles und jetzt kommt auch das Vorurteil, was ein Promoter mir entgegengeworfen hat, mit rein und jetzt kommt auch noch das Vorurteil mit rein, damit wir das alles geklärt haben. Das war für mich ein künstlerischer Ansatz, den ich lustiger fand und den ich irgendwie auch wesentlich aufklärender fand, als jetzt suche ich nach der 10. Parole, die nicht geiler sein wird als Schrei nach Liebe.
Das ist zum einen, ne, das ist ja also ist ja sehr plakativ auch sozusagen einen Song gegen Nazis zu machen, weil eigentlich ist es ja auch viel mehr, ne, und wenn man eben über weibliche Themen singt oder zum Beispiel einfach über seine eigene Lebenswelt, ne, ohne das sozusagen plakativ mit Links oder gegen Nazis zu labeln, macht es ja auch was. Also auch das, ne, also sind ja trotzdem Werte irgendwie, die transportiert werden.
Und um nichts anderes geht's. Für mich ist Linkssein einfach Menschenrecht und also das ist einfach die Ursuppe, die da drin schwingt, ist nicht. Für manche Menschen ist es ja mal diese Einteilung so absurd, links, rechts, ja, okay, aber linke Themen sind für Menschen. Rechte Themen sind Abgrenzung und gegen Menschen. Ist einfach so immer. Recht ist Stärkeren, Abgrenzung, wir sind oben, so. Und linke Themen sind einfach immer für. Pro Schwache, pro Freaks, pro Minder, also alle so. Und deshalb ist es total absurd, dass man über diese Einordnung auf dieser Ebene diskutiert, wie wir das tun. Also, ja, ey, bist du für mich, also bist du, findest du Menschen gut? Willst du das anderen auch gut oder willst du, dass nur dir selber gut geht? So, und wenn man es mal so sortieren würde, ja, dann bleiben da ganz viele Argumente einfach auf der Strecke, meiner Meinung nach. Aber das sehen natürlich Leute auch sehr anders. Ich schilder nur Lebensrealitäten. So, und Raus an dich ist einfach alles eine wahre Geschichte und Emotionen, so. Und ich habe das Gefühl, ich kann vielleicht viel mehr Menschen damit erreichen, denen von dieser Emotion zu erzählen, die mich beschäftigt und die mich zur Weißglut treibt. Und anstatt zu sagen, ey, wir müssen alle jetzt hier für Gleichberechtigung und Feminismus kämpfen, ne? Das ist super wichtig. So.
Ja.
Weil ich habe auch nicht die Erfahrung gemacht, dass ich Männer, sage ich jetzt mal, in meinem Umfeld damit erreiche, sondern ich erreiche sie damit und ich sage, guck mal, ich gehe da nachts nicht joggen, da gehe ich joggen, weil da sind Lampen, da sind keine Lampen. Creepy Area, voll gut, hier sind Leute. Menschen fragen mich immer, so wenn ich so von früher vom Land irgendwie Freunde von mir oder so, sagen, ist das nicht in der Stadt da auch, da sind so viele, das ist doch total, wenn du da nach Hause gehst nachts zum Kiez und so, das ist doch auch gefährlich. Und ich sage, ey, Bullshit, Angst kriege ich in meinem 3000 Seelendorf, wo ich herkomme, wenn ich meine Eltern besuche und feststelle, dass die, wie heißt das? Laternenferne, dass die Laternen nachts ausgehen. So, und also wenn ich da mich wieder dran erinnere, dass ich da durch irgendwelche Neubaugebiete irgendwie laufen musste, alleine, so, wo es halt keine Lampen gibt, hier laufe ich nach Hause und bis zu meiner Haustür laufen hundertprozentig 10 andere Menschen neben mir. So, die ganze Zeit. Es sind überall Menschen. So, zu fast jeder Tages- und Nachtzeit sind da Menschen. Und ich hoffe, wenn man schreien würde, dass die einem auch helfen.
Ja, das hoffe ich auch. Und das ist aber sozusagen, das ist halt was, was ganz wichtig ist, was du hier auch mit ansprichst. Nämlich dadurch, dass du bist ja jetzt eine weibliche Künstlerin und kein männlicher Künstler.
Die einen sagt so, die anderen so.
Sind das ja einfach auch deine Themen, die du damit reinnimmst, ne? Und also ich weiß, dass da draußen ganz viele starke Frauen sind und ganz viele auch, die nicht gesehen werden, ne? Und dann sehe ich halt auch dich mit deiner Geschichte, mit deiner Energie, mit deiner Attitüde Und es ist ganz klar, du hast ja halt auch einen Job, wo du einfach im Rampenlicht stehst, ne? Und trotzdem gibt's da aber ja auch die private Ina, die ganz privat halt sie ist. Und da komm ich jetzt zu diesem Thema eben einfach von dieser Sichtbarkeit von Frauen, ne? Und du hast das vorhin schon gesagt, du bist Industriemechanikerin, Gelernte, und hast dann später beschlossen, deinen Traum zu verfolgen, ne? Und hast deinen eigenen Weg gewählt und bist den gegangen. Und wie sichtbar oder unsichtbar fühlst du dich denn auf deinem Weg in der Musik?
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe mich, glaube ich, mein Leben lang davor sehr unsichtbar gefühlt und auch sehr missverstanden und fremdbestimmt auch an sehr vielen Stellen. So, das ist in Teilen mein Umfeld gewesen, in Teilen aber auch ich, wie ich gelernt habe, mich dem hinzugeben, so als Mädchen, sage ich mal, einfach so. Ich bin aber im Umfeld groß geworden, wo fast nur männliche Werte gezählt haben und auch fast nur Jungs großgezogen wurden. So, also die meisten Freunde meiner Eltern hatten Jungs. So, und das war der ganze Freundeskreis, das waren alles Jungs. Ich kann mich an zwei Mädchen in meinem Umfeld so richtig erinnern, die aber auch nicht so präsent waren wie die Jungs, weil die Jungs wohnten halt nebenan. Und da gewöhnst du dir natürlich schon automatisch, um mitzuhalten, weil das die Kinder sind, mit denen du spielen möchtest, die alle ein bisschen älter sind, dein großer Bruder, so, da gewöhnst du, also ich persönlich habe mir da einfach generell schon so angewöhnt, ich muss viel lauter sein, ich muss noch viel, so, ich muss da mithalten können. Und das heißt, ich habe mir natürlich über Jahrzehnte auch in so Prägephasen männliche Werte als etwas Positives, nach vorne tragendes abgespeichert. Und da wurde dann aber, als ich dann in ein Teenager-Alter kam, quasi immer damit aufgezogen. Und dann war das quasi, dann kommt man in so Schulkonstrukte und andere, und dann fing plötzlich die Nachbarsfrauen an zu sagen, ach, Ina, müsst du dich denn so anziehen? Und da dann mal ein bisschen mehr Mädchen. Ach, wenn du mal ein bisschen mehr Mädchen wärst. Und lass dir mal die Haare lang wachsen und so. Und ich glaube, es ist jetzt eigentlich eher das Gegenteil, weil ich, wenn du mir so eine Frage stellst, dann denke ich nicht unbedingt an die Branche oder ich denke an PartnerInnen oder was auch immer, so Businessleute, sondern ich denke einfach, krass, ich habe ewig das Gefühl gehabt in meinem Leben, ich bin falsch. Und jetzt kommen irgendwie 13.000 Leute auf eine Tour und gucken zu, wie ich meine Lieder spiele. So, und da wird es bestimmt auch ein paar Idioten im Publikum geben, die nur wegen zwei Songs mitgekommen sind und so, und die am Ende sagen, ja, die Alte hat mir nicht gefallen oder was auch immer, und denselben Scheiß sagen, gegen den ich eigentlich angehen würde. Aber in erster Linie stehen da ganz, ganz viele Menschen, die mir so nah sind und die das, was ich mache und das, was ich erzähle und wer ich bin, so toll finden, dass sie sich darauf freuen, dass sie dann nächstes Jahr endlich ihre Kinder mitbringen können, weil die endlich groß genug sind, oder sich freuen, dass sie gerade das erste Mal ihre Kinder dabei haben, dass sie so, und das ist halt, also das ist ja eine Sichtbarkeit, mit der ich früher nie gerechnet habe und die mir ganz, ganz viel Halt und Selbstbewusstsein und Vertrauen gibt. Und ey, einer der berührendsten Momente für mich bisher, glaube ich, in meiner Karriere war auf einer öffentlichen Veranstaltung, sowas wie ein Stadtfest oder so. Und da bin ich danach raus an Merch und habe Autogramme gegeben und Fotos gemacht. Und dann kam ein kleines Mädchen auf mich zu, was genauso wie ich in dem Alter ganz kurze Haare hatte und ja, jetzt auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht unbedingt so als Mädchen zu erkennen ist. So, ne? Und dann hat sie mich angerufen und gesagt, kann ich dich was fragen? Bist du auch manchmal gehänselt, weil du kurze Haare hast? Und ich habe instant angefangen, also ich habe mir sind Tränen in die Augen geschossen, ich musste mich total zusammenreißen, weil dieses Gefühl so hochkam. Ich habe nur gesagt, ja, mein ganzes Leben, so, weil es immer wieder Menschen gibt, die meinen, dass das ein Garant für was auch immer ist und einfach, ja, Leute nicht so lassen. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich wurde so lange gehänselt, bis ich mir die Haare habe lang wachsen lassen. Und dann habe ich sie irgendwann wieder abgeschnitten und dann war ich wieder ganz, und dann habe ich mich wieder so gut gefühlt wie eine ganze Zeit lang nicht. Also, und das macht mich traurig auf der einen Seite, aber auch unfassbar glücklich, dass die da jetzt im Zweifelsfall mal ein anderes Role Model gesehen hat. So, und mir passiert das im nicht böse gemeinten, wie im böse gemeinten Bereich, ich würde sagen, dreimal die Woche, und davon ist eins ein Versehen, dass jemand nicht genau hingeguckt hat. Eins ist ein Kind, was es nicht versteht, weil es nur Rollenbilder hat, wo die Mama lange Haare hat und keine Baggy Pants trägt und auf gar keinen Fall so. Und das dritte ist eine Beleidigung. Jemand, der meint, dass man mich dann wirklich noch treffen könnte. Wo ich ja sagen muss, das trifft mich halt wirklich gar nicht mehr. So, also das ist so, okay, habt ihr nicht irgendwas anderes im Angebot? Also es gibt immer so jeder 10. Facebook-Post oder so. Und man sagt, ah ja, Facebook, alles klar. Da ist dann wieder, ah, was, hohe Stimme, der Bub und was auch immer. Und man denkt so, ja, ey, pfuh. Ich denke dann an dieses kleine Mädchen, was es halt irgendwie schafft, ein bisschen mehr bei sich selbst zu bleiben vielleicht, weil sie mich auf einer Bühne gesehen hat. Und deshalb, um deine Frage mit einer langen Antwort zu beantworten, Sichtbarkeit eigentlich so schön wie noch nie. So, aber man kriegt den Rest auch ab. Aber den hätte ich in der normalen Welt auch abbekommen.
Ja.
Den habe ich ja in der normalen Welt davor auch abbekommen. Dass ich für manche keine richtige Frau bin oder whatever, was auch immer die mir an den Kopf werfen wollen.
Ich finde es trotzdem.
Ich fühle mich sehr weiblich und gefallen, wie ich bin.
Das ist schön.
Nicht jeden Tag, gebe ich auch zu. Also es wäre auch gelogen zu sagen, es ist alles so einfach. Aber das liegt nicht an den Leuten da draußen. Das liegt daran, dass ich finde, es generell schwer ist in dieser Zeit mit Instagram und allem. Also ich bin so froh, dass meine Kindheit in Teilen noch anders ablief und dass wir alle ein Handy hatten, war in meiner Jugend so gerade so normal. Also so gerade so. Und ich bin ganz froh, dass ich in dieser Zwischenphase aufgewachsen bin, dass ich das einigermaßen natürlich mitbekommen habe, aber trotzdem noch ein paar Jahre hatte, die einfach anders abliefen, weil dieses ganze Vergleichen und jedes Mal mitkriegen, wenn jemand etwas über dich sagt, schon heftig. Heutzutage.
Das ist schwer. Aber gerade jetzt so auf das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ich glaube, das ist ganz normal, dass wir alle gute und schlechte Tage haben. Und dass wir uns, dass wir uns auch einfach mal nicht wohl in unserem Körper fühlen dürfen und da sozusagen das auch einfach hinnehmen dürfen, akzeptieren dürfen, uns heute mal nicht wohl zu fühlen.
Ja, der verändert sich ja auch und der verändert sich ja für uns alle, ne? Also so das Älterwerden kommt ja dann noch mit dazu. Das ist dann ja die nächste Herausforderung. Ja.
Genau, auch das noch. Aber du hast es trotzdem am Anfang sehr schön gesagt. Das ist nämlich ein Thema, was ich sozusagen auch manchmal mit mir so oder in meinem Kopf einfach so Ping-Pong macht, dass ja einfach so diese männlichen Werte einfach dominieren und Frauen oder Mädchen sozusagen dieses ganze Stillsein, Zurückziehen, ne, nicht so laut, mädchenhaft sich benehmen. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber
Ich weiß nicht, ob das überall der Fall ist, weil ich habe auch Freunde, die wurden von Frauen großgezogen, weil die Männer nicht mehr gab in der Familie. Und die haben sehr viel weibliche Anteile. Ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, in welchem Umfeld man groß wird. Ich glaube, der Punkt ist einfach, es bringt überhaupt nichts, das zu bewerten. Ob sie jetzt mehr das oder mehr das sind. Das ist ja totaler Quatsch. Ja. Das sind alle Ergebnisse unserer Prägungsjahre und dem, was wir danach noch geschafft haben, mit dem Load, den wir so an Emotionen und Umfeld und Kampf ums Überleben irgendwie noch hatten, aus uns gemacht haben. Und manche schaffen es sich noch zu verändern oder wollen sich verändern. Und ich glaube, der Punkt ist ja eher so, warum können wir nicht aufhören, damit Menschen danach zu bewerten, wer sie gerade sein wollen oder was sie sich fühlen. So, das ist ja irgendwie das Absurde. So, also was habe ich davon, wenn mir jetzt 10 Leute sagen, sei doch weiblicher. Ey, ja, ich habe mit einem großen Bruder gekämpft. Ich habe jeden Tag mit einem großen Bruder gekämpft. So, und ich musste Holz hacken im Garten und dann habe ich eine Maschinenschlosserausbildung gemacht, weil ich überhaupt nichts anderes kannte. Weil für mich war die Horrorvorstellung, mit 7 Frauen in einem Büro zu sitzen, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, weil ich deren Themen gar nicht kannte. Und das ist ja alles, womit wir einfach ja lernen müssen, also jeder für sich selbst, damit umzugehen. Und es bringt ja null, irgendwie zu sagen, oh Gott, wenn der Mann jetzt, wir haben nur noch weibliche Männer, oh Gott, wir haben nur noch männliche, Quatsch, wir sind alle ein Konglomerat aus ganz, ganz vielen Einflüssen und wir können ja nur lernen, damit umzugehen und Rücksicht aufeinander zu nehmen und das sind alle Bereiche irgendwie, also es wäre genauso albern, auf einem Jungen rumzuhacken, der zu weich ist.
Ja, absolut. Also ich sage das halt auch immer, also ich habe ja nur 2 Kinder und wir haben, also das, ich wurde sozusagen auch immer bewertet, ne? Ich wurde auch immer bewertet, ich habe immer allen Maßstäben, war ich nicht gerecht. Und sozusagen meinen Kindern sage ich immer sozusagen, dass jeder so sein darf, wie er ist. Und dass das ganz wichtig ist, dass auch anderen zuzugestehen, dass sie so sein dürfen, wie sie sind, ohne das zu bewerten, wie jemand aussieht. Also das ist doch denen ihre Sache. Das ist ja was ganz Wichtiges. Gut.
Ich versuche da mal beizufügen, wenn es niemand anders schadet, weil das immer, ich glaube, viele Menschen verwechseln immer dieses, es ist gut, also ja, wie soll man sagen, sich selbst treu bleiben und sich nicht verbiegen, heißt nicht, ich darf egomäßig, ich bin gut so wie ich bin und ich darf egomäßig durch die Welt rennen. So, weil das, ne, also einem Elon Musk würde ich jetzt nicht sagen, ey, du bist gut so wie du bist, lass dich nicht verbiegen. Ja. So. Und ne, so ich, also ich habe, mir ist das immer wichtig, weil ich finde, wenn man das so sagt, was wir sagen, dann kann das immer ganz schnell klingen wie so ein Freifahrtschein für alles. Und ja, da das ist immer so, da bin ich immer sehr, versuche ich mich selber auch sehr zu awaren, so ey, wo drücke ich denn jetzt, also wo sage ich denn, ja, ich bin halt so und eigentlich steckt dahinter nur, ich habe keinen Bock, über mich selber nachzudenken, um mich zu hinterfragen und vielleicht mal was dazu zu lernen, um anderen Menschen damit weniger auf die Füße zu treten. Und das ist, da gibt es einfach einen Unterschied und da gibt es auch einen schmalen Grat.
Ja, absolut. Also wir hatten tatsächlich Elon Musk auch vor kurzem als Thema.
Ja, dem hat seine Mama vielleicht auch gesagt, er ist gut, so wie er ist.
Ja, meine Antwort darauf war dann, naja, da ist irgendwie das Bedürfnis nach Macht, hat den Wertekanon einfach überlagert. Also.
Ja, das ist ja auch ein schwieriges Thema, ja. Macht generell. So, da ist, glaube ich, und wir diskutieren es natürlich oft im männlichen Kontext, weil Männer einfach ja so evolutionstechnisch gesehen die letzten Jahrhunderte mehr Macht hatten. Ich weiß aber gar nicht, ob Frauen da auch so vorgefeilt sind. So.
Genau. Das, ich glaube, da ist keiner vorgefeilt.
Nee, ich hatte neulich auch so eine Situation, ja, wo ich an einem, kann sie vielleicht auch erzählen, es war ein bisschen lustig, waren bei einem Konzert und gespielt und sind später noch irgendwie raus auf die Party, die danach war. Und dann habe ich mich so mit ein paar Leuten unterhalten, die irgendwie über das Konzert reden wollten. Und ein Mädel fing so an, mit mir zu quatschen und haben schon irgendwann schon irgendwie, ja, Konzert war toll und bla bla bla. Und ja, wenn du Lust hast, dich mal über irgendwie Themen, ich mache so einen Podcast auch oder was. Ja, ja, kein Thema. Und dann habe ich mir so, war auch schon ein bisschen angetrunken, so 5 Minuten später, glaube ich, in diesem Raum, wo eigentlich nicht geraucht wurde, habe ich mir so eine Kippe angesteckt, weil ich zum Beispiel, was mein Partyverhalten angeht, ich sag mal, da ist das, was Menschen früher unter Punkrock, glaube ich, gesehen haben und unter was, egal, na, wo ist der Tisch, nach mir die Sinnflut, so ist da, glaube ich, mein Partyverhalten, kann ich das, glaube ich, ganz gut, ohne das jetzt glorifizieren zu wollen. Und kurz danach, während ich so rauchte, kam sie nochmal auf mich zu und sagte so, ja, und allerdings Podcast, falls du mal Lust hast, dich mit mir über das Thema Macht zu unterhalten und so, ist ja auch total spannend. Guckte mich dabei so eindringlich an und ich war so, ja, ja, ist ein super spannendes Thema. Und ich war mir in dem Moment nicht so ganz sicher, also war das jetzt Zufall oder wollte sie mir jetzt einen Hinweis geben, dass ich ja quasi auch gerade denke, naja, ich habe hier vorhin gespielt, was, wer soll mir jetzt verbieten, hier zu rauchen? Und musste in dem Moment ein wenig über mich selber schmunzeln und habe da auch die nächsten Tage ein bisschen öfter drüber gelacht. Ich sagte, keine Ahnung, ob ihr das so bewusst war, aber mir ist in dem Moment bewusst geworden, es war mir trotzdem relativ egal im Moment, aber es war ein bisschen witzig, dass ich sagte, ja, ja, ich habe mir gerade auch die Macht oder die Dreistigkeit rausgenommen, hier zu rauchen, weil ich aus Hamburg komme und wir in jeder Bar rauchen dürfen und ich wirklich auch die Stadt verlassen würde, wenn das plötzlich aufhören würde, wahrscheinlich.
Eine schöne Geschichte. Also ja, das macht es deutlich, ne? Also.
Ja, ja, es ist der Grad ist wie immer bei allen Dingen sehr schmal.
Genau, aber eigene Wege, hoffentlich nicht aus der Stadt raus. Ihr habt sozusagen von Anfang an, eure erste Platte ist auf eurem eigenen Label rausgekommen.
Naja, du in dem Fall ist da, ne? Also weil deine Cousine ist ja quasi keine Band wie jetzt die Toten Hosen, wo alle, sondern es ist, ich habe mein Leben lang so viele Bands gehabt, dass mir klar war, was für komplizierte Themen das mit sich bringt. Und wenn du deine komplette Lebensentscheidung und deinen gut bezahlten Job und deine 9 Jahre investierte Ausbildung mit Meistermachen und Wirtschaft und Ingenieurswesen neben der Arbeit studierst, neben der Arbeit studieren und so plötzlich irgendwie hinwirfst und zu sagen, ich mache Musik, da war schnell für mich klar, ich möchte nicht, dass andere Menschen, also dass die Lebensentscheidung von anderen Menschen meine nochmal beeinflusst. So dieses, ich trete aus, ich möchte nicht so viel reingeben. Und gerade in so Anfangsphasen von Bands habe ich das halt 10.000 Mal erlebt, wie viel Energie gibt welche Person und warum. Und genau, also es sind schon weitestgehend immer noch dieselben Leute und es sind meine Freunde und die haben auch, die bringen sich auch an sehr vielen Stellen ein, so, also unterschiedlichster Art. Aber es ist am Ende des Tages ein Matriarchat, wie ich so gerne sage. Das ist,
Und
es gibt,
wenn
es
die
ist
mal
keine, es
entscheiden.
ist keine Demokratie am Ende des Tages, sondern ich entscheide, was passiert und ich stehe, ja, inhaltlich wie künstlerisch, wie finanziell auch, ja, ist immer so ein unbeliebtes Thema, aber stehe ich in den, in der Verantwortung so. Und ja, habe einfach jahrelang, und da kommen wir zu dem Thema, weil du hast gesagt, Label, ja, das war auch eine am Ende des Tages finanzielle Entscheidung. Zu sagen, die Labelangebote, die mir damals auf dem Tisch lagen, also ich sag mal so, hätte ich das unterschrieben, dann müsste ich bis heute kellnern. Selbst wenn der Act so groß wäre, wie er jetzt wäre. Also selbst wenn dieselben Menschen kommen, ich hätte wahrscheinlich sogar früher aufgegeben, weil es einfach gar nicht möglich gewesen wäre, weil die Zeit nicht gewesen wäre, um mein drittes Album zu schreiben oder, weil die finanzielle Sicherheit nicht da gewesen wäre. Und da war einfach für mich klar, das mache ich nicht. Was für Alternativen habe ich? Und die Alternative war, alles selber machen. Und ich habe mich in diesem ganzen ersten Albumprozess mehr in alles andere, also nachdem das Album fertig war, war es wirklich so, ich war 2 Jahre lang keine Musikerin mehr, außerhalb von den Konzerten, die wir gespielt haben. Ich war 2 Jahre lang eigentlich nur, das klingt so scheiße, aber ja, ich war Unternehmerin oder Labelbetreiberin oder was auch immer. Aber genau, es war eine unfassbar anstrengende Zeit, in der ich extrem viel gelernt habe, extrem viel dazugelernt habe. Ist heute so, dass ich manchmal in anderen Business-Meetings mit irgendwelchen Business-Partnern oder Partnerin so das Gefühl habe, nein, das stimmt nicht, das erzählst du mir Quatsch. Das hat sich entweder in den Jahren verändert, aber ich gucke es gerne nochmal nach, aber das ist Bullshit, was du redest. Und das macht das Arbeiten an sehr vielen Stellen leicht und an sehr vielen Stellen ultra kompliziert, weil ich natürlich in vielen Themen, die deine Cousine und das ganze Thema betreffen, so tief drinstecke, wie niemand anders drinstecken kann. Und deshalb ganz oft kommen wir zu dem Thema von vorhin zurück, sag, dann mache ich es ja lieber gleich selber. Weil bis ich das jemandem erklärt habe, mache ich hier diese Arbeit, die ich seit 3 Jahren, seit 3 Alben selber mache, mache ich sie halt noch ein drittes Mal selber. Was totaler Bullshit ist. Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, dass ich das nicht lerne, weil ich wirklich andere Dinge tun muss, weil ich mit dir dieses Interview machen muss, weil ich mich auf eine Show vorbereiten sollte, weil ich auch mal mich entspannen sollte, einfach ehrlich gesagt. So, weil ich mir die Setlist für Freitag was angucken muss, so, ob ich die gut finde, weil ich ein Lied lernen muss, weil ich ein Lied schreiben muss, weil ich Sport machen sollte. Und ja, am Ende des Tages mache ich dann trotzdem manchmal diese Dinge selber, die einfach gewachsen sind, in diesem deine Cousine-Kontext und die ganz schwer aus mir rauszutreiben sind, was Fluch und Segen zugleich ist für alle um mich herum. Und für mich selber. Genau, aber es war am Ende des Tages einfach eine Entscheidung des geringsten Übels. Dann mache ich es halt selber. Dann habe ich halt, da kann ich wenigstens nur mir die Schuld geben, aber nicht jemand anders, der gesagt hat, er macht krasses Marketing oder gesagt hat, das und das wird passieren. Und das war die beste Entscheidung, die ich neben vielen anderen. Wie zum Beispiel natürlich generell den Job hinzuschmeißen und Musik zu machen. Nee, aber es war wirklich jetzt mal rein auf deine Cousine als Firma war das die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, wahrscheinlich. Ja. War auch eine, die mich extrem viel Kraft gekostet hat, aber es war die beste Entscheidung.
Absolut, also mir fällt da halt nur dazu ein, dass ich immer wieder denke, oder zumindest sozusagen in meiner Bubble, die ich so wahrnehme, dass es viele Bands gibt, die dann zu dem Punkt gekommen sind, ich mache mein eigenes Label. Und ich habe immer das Gefühl, dass diese Bands tatsächlich erfolgreicher sind, weil die viel mehr drinne stecken in dem, was sie tun. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch Partner, gerade wenn du jetzt eine Übersee oder sowas bespielen wollen würdest, bräuchst du natürlich in den verschiedenen Ländern einfach auch einen starken Partner. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass gerade in dieser Anfangszeit, dass du da wirklich besser vorwärts kommst. Also so fühlt sich's an.
Das, Ja, dann bist du aber in einer anderen Bubble, weil also die Statistik spricht gegen dich. Also weil die Erfolg, wenn wir jetzt mal angucken würden, was sind die 20 erfolgreichsten Künstler und Künstlerinnen in Deutschland, dann wirst du sehen, dass da wahrscheinlich 16 von beim Major-Label sind. Weil es so, und selbst von denen, wenn wir jetzt in unserer Bubble gucken, die es nicht sind, die sind dann meistens, wenn sie älter sind, die ersten zwei, drei Alben bei einem Major gewesen. Das heißt, die haben die Kraft schon mitgenommen und haben sich dann aus einer sehr guten Position heraus selbstständig gemacht, sage ich mal. So. Aber klar, es gibt für alles Beispiele. Es gibt Nina Chuba, die jahrelang, die hat ja auch jetzt, die kam jetzt ja auch nicht aus dem Nichts. Die hat ja auch jahrelang Zeugs gemacht, was keiner mitgekriegt hat. So. Oder immer hat's geknallt und, ne, oder, also gibt's ja genug andere Beispiele, aber es, ich sag mal so, in meiner Art Musik als Newcomer ist das, glaube ich, der beste Weg, ja. Weil dafür ist nicht genug Geld in der Branche vorhanden, weil es eben nicht Helene Fischer oder Pop oder Streaming-Magneten sind, dass ich glaube, für den Bereich Musik, Rockmusik, Punkmusik, Metal vielleicht noch, ist das ein super, super Weg. Kommt aber auch drauf an, willst du nur Deutschland bespielen? Kannst du nur Deutschland bespielen? Oder bist du, wenn du jetzt eine Metalband bist, die eigentlich die ganze Welt bespielen möchte, weil sie halt internationale Musik macht, dann ist auch wieder Quatsch. Also das kann man, glaube ich, nicht so vom Zaun brechen. Aber ja, es gibt ein paar Acts, die ich in den Jahren auch hab kleiner werden sehen, wo ich sage, vielleicht wäre das mit eigenen Strukturen nicht passiert.
Ja, kommt drauf an.
Aber man muss auch mit seinen Fehlern leben können dann. Es ist auch schmerzhaft. Das ist wirklich auch schmerzhaft, zu sagen, da habe ich an der falschen Stelle Geld für was ausgegeben, was gar nichts gebracht hat. Oder da habe ich kein Geld ausgegeben, weil ich keins hatte. Das sind ja alles Sachen, die dann passieren. Es passieren dann Dinge wie, boah, hier müsste man jetzt vielleicht mal kurz Geld investieren, damit es eins geiler wird. Ja, haben wir aber nicht. Oder, ah, schade, dass wir dafür Geld ausgegeben haben. Das war wirklich absolut, hätte ich zum Fenster rauswerfen können. All das passiert auf diesem Weg und es hört auch nicht auf. Und das passiert beim Major aber auch. Beste Fall ist dann nur nicht dein Geld.
Genau, das ist ja diese Sicherheit, die einfach so ein Label dann gibt, die gehen halt mit Geld in Vorleistung, ne? Also das,
Genau, und das ist natürlich ein Riesenunterschied, so dass, wenn es dann nicht läuft, du das nicht zurückzahlen musst. Aber du bist auch gesperrt für alle anderen weiteren Karrieren. Das darf man auch nicht vergessen. Also, ne, den Berg vor sich herzuschieben, da kriegst du, also ich weiß nicht. Am Ende des Tages muss es jeder für sich selber oder jede für sich selber entscheiden. Für mich war es der richtige Weg.
Sehr schön. Du, wir reden jetzt wirklich schon ganz schön lange. Ich hätte jetzt noch drei Fragen. Der Sommer steht vor der Tür, der Festivalsommer steht vor der Tür. Auf welches Festival freust du dich besonders?
Rock am Ring, Rock im Park. Also ist einfach so. Ist das größte Festival, was wir haben. Das prestigeträchtigste neben sowas wie Wacken. Und wir haben es noch nie gespielt. Das ist, ja, das ist ein Meilenstein, da habe ich jetzt seit 5 Jahren drauf gewartet. Und in meinem kleinen Ina-Herzen eigentlich seit 20 Jahren. Aber im Karriereherzen seit 5. Und deshalb, ja, da freue ich mich am allermeisten drauf. Und wir spielen dieses Jahr fast wirklich nur coole Festivals. Deshalb weiß ich gar nicht, was ich danach sagen würde. Wir spielen Nova Rock, Ruhrpott Rodeos, Deichbrand ist jetzt auch, der gut, man kann sagen, darf ich schon sagen? Ah ja, das darf ich schon sagen. Wacken. Also, es sind echt viele Highlights dieses Jahr dabei. Das ist unfassbar. Ich spiele in Dessau, was ich total schön finde, weil wir in den letzten Jahren nicht so oft im Osten waren. Und
Sehr schön. Das klingt wirklich nach einem sehr ereignisreichen Sommer, Festivalsommer, der da vor deiner Tür steht.
Irrt.
Und für was,
Zweite Frage.
ja, für was bist du im Hier und Jetzt dankbar?
Ey, für was bin ich nicht dankbar, ist wirklich die Frage. Also ey, manchmal gehe ich abends ins Bett und denke, boah, geil, wenn ich jetzt pennen gehe, dann kann ich morgen früh kann ich wieder so einen richtig geilen Kaffee trinken im Bett. Und das ist manchmal das schönste Gefühl. Ich denke, boah, ist das geil, im Bett so einen heißen Cappuccino sich da irgendwie reinpfeifen. Ich finde, wenn man schon so eine Dankbarkeit für so eine kleine Sache hat, ich habe das wirklich für ganz, ganz viele Sachen und das steht auch groß auf meinem Spiegel. So, Dankbarkeit. Mehr Dankbarkeit. Wofür ich nicht genug Dankbarkeit aufbringen könnte, ist vielleicht das, was ich mir persönlich präsenter vor Augen führen müsste. Ich schaffe es nicht gut mit den Menschen, mit denen ich arbeite und mit denen ich so da nicht als erstes Kritik zu äußern und nicht als erstes, aber wie gesagt, das nicht funktioniert. Warum ist das noch nicht fertig? Sondern da erstmal zu sagen, boah, toll, dass du hier bist. Toll, dass du diesen fürchterlich wilden, anstrengende Reise mit mir gehst. Geil. was können wir noch besser machen? Das, ja, ich würde das sehr umdrehen, weil dankbar bin ich wirklich für sehr, sehr viele Dinge. Und das versuche ich mir auch wirklich, weil sonst ergibt das alles keinen Sinn. So, das, wenn man sich das nicht regelmäßig vor Augen führt, dann bin ich, glaube, dann wäre ich ein zu negativer Mensch, weil ich habe das tief in mir irgendwo, Traurigkeit, und ich muss dann ganz oft in Situationen sagen, boah, guck mal, wie krass ist das denn jetzt?
Und meine letzte Frage an dich ist, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Ich wünschte, ich hätte, das ist jetzt kein, sorry, ich mache jetzt nicht Weltfrieden oder sowas. Ich wünschte, ich hätte konsequent ab meinem 14. Lebensjahr jeden Tag Tagebuch geführt. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass ich das getan hätte und das sehen könnte. Weil ich sehr oft in die Situation komme, ich versuche es immer wieder, ich fange es wieder an, dann höre ich es wieder auf. Dann stelle ich fest, dass ich mir die falschen Sachen aufschreibe, weil ich versuche, mich selbst zu beeindrucken. Anstatt, ja, oder man zu sehr beim Außen ist, man denkt, es liest irgendjemand. Aber so wirklich, wie geht's dir heute? Was beschäftigt dich? Was macht dir Probleme? Wie siehst du dich? Wer tut dir gut? Ist extrem wichtig. Habe ich bei jedem Album auch gedacht, wenn mir dann so Freunde erzählen, wenn ich gerade irgendwie komplett neben der Spur bin und verzweifelt oder negativ und ist alles scheiße. Also ja, ist doch immer, kurz vorm Album ist doch immer so. Und so, ja, echt? Krass, ich so. Ja, ich würde gern manchmal Emotionen mehr festhalten, als ich es jetzt tue. Mehr wissen, wie war das damals wirklich? Wie habe ich mich wirklich in dem Moment gefühlt und nicht der verklärte Blick da drauf, den man 10 Jahre später hat. Weil wenn ich jetzt so Sachen finde und auch so Liebeskummerzeiten und so, dann ist das so lustig. Das ist so lustig einfach auch so. Boah, was für ein naives, dummes Ding war ich denn bitte hier in dieser Zeit meines Lebens. Und das relativiert ganz viel. Das macht ganz viel nahbarer und nicht mehr so schlimm. Und man ist sich selber auch näher und ja, das würde ich mir wünschen.
Okay, ich kreuze meine Finger. Ich habe dabei auch mich selbst erkannt. Mir geht das ähnlich mit den Tagebüchern. Ich glaube auch, seit ich 13, 14 oder vielleicht 12, 13, 14 bin, ich fange immer wieder an, aber breche auch immer wieder ab.
Ja, ich glaube, weil uns als Kindern erzählt wird, dass das so was Esoterisches, Blümchenmäßiges, ich schreibe mein Tagebuch und wen ich gerade in der Klasse verliebt bin, ist und meine geheimen Gedanken zu Sebastian aus der 2B, so, und den wirklichen Wert da drin, den erkennt man erst später. Und ich glaube, wenn einem der schon mit 16 oder so bewusst gemacht, wenn man so Eltern hat, die einem das bewusst machen könnten, so, ey, guck mal, schreib dir das mal auf, warum du diese Entscheidung getroffen hast. Warum hast du diese Ausbildung angefangen? Was ist der Grund? Wolltest du deine Eltern zufriedenstellen? Hast du das wirklich gefühlt? So, glaubst du, das ist eine gute Idee? Glaubst du, das ist eine schlechte Idee? So, das ist schon ganz schön cool. Weil, also ich mache das manchmal jetzt bei wichtigen Entscheidungen, dass ich mir aufschreibe, warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Es hat dann weniger was mit dem Tagebuch führen zu tun, als so um mich selbst. Also weil ich bei der Entscheidung zum Beispiel manchmal schon merke, ich könnte sie bereuen vielleicht. Vielleicht werde ich diese Entscheidung bereuen, vielleicht aber auch nicht. Und dann schreibe ich mir auf, warum habe ich mich dafür entschieden? Damit ich mir, weil dieses ganze, oh, hätte ich mal nicht, ey, damals habe ich einen Fehler gemacht. Totaler Bullshit. Ich gucke da rein und weiß, ich habe mich mit bestem Wissen und Gewissen dafür entschieden, das zu machen, aus folgenden Beweggründen. Das und das ging nicht anders zu der Zeit. Das und das, dafür hatte ich kein Geld. Das und das war nicht möglich. Die und die Person kannte ich nicht. Und ich glaube, dass das sehr viel Frieden bringen kann. Mit sich selber, weich sein mit sich selber.
Ja, also weich sein. Sich selbst verstanden fühlen. Also sozusagen selbst das Verständnis für sich selbst einfach aufbringen. Das glaube ich, ganz toll. Richtig. Ja. Okay, liebe Ina, ich danke dir von Herzen für deine Offenheit, für deine Zeit vor allem. Wir haben wirklich jetzt lange gequatscht. Ich muss sagen, ich freue mich ganz sehr auf dieses Album. Wenn der Podcast jetzt draußen ist, das ist jetzt schon draußen, ihr könnt dieses Album Freaks überall hören.
Gar nicht über das Album geredet haben, eigentlich.
Ach, ich finde, wir haben schon einige Themen da gestreift. Ja.
Ja, das stimmt. Das Album ist ein Gesellschaftsdiskurs, das haben wir über Gesellschaft.
Ja, danke, liebe Ina.
Gern.
Ja, also Freaks ist am 9. Mai erschienen. Wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, ist es bereits überall erhältlich. Und ganz ehrlich, hört rein, denkt nach, singt mit, tanzt, findet eure Gang, in der ihr euch wohlfühlt. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbuhrer. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.